tatsächlich für einer ist. Und da haben sie eine sehr kluge Idee. Gescheit waren sie schon, aber wenig barmherzig. Jetzt haben sie sich etwas ausgedacht, eben diese Geschichte mit dieser Ehebrecherin. Und jetzt haben jetzt führen sie einfach auf den Tempelplatz in Jerusalem. Es war ein Sabbat, Jesus predigt, spricht über die Tora, über die jüdische Bibel. Die Menschen sind begeistert, fasziniert. Und plötzlich sehen sie am anderen Ende, kommen Schriftgelehrte, Pharisäer und die Ältesten auf ihn zu. In der Mitte führen sie gefesselt eine Ehebrecherin, die sie gerade beim Ehebruch erdacht haben, vor. Das Volk weicht einfach zurück. Manchmal fragt man mich auch, wie hat denn Jesus gewusst, dass das eine Ehebrecherin ist? Jetzt ist so, ich bin zwar nur Theologe, aber manchmal, wenn ich eine Frau auf der Straße stehen sehe, kann ich manchmal auch beurteilen, ob die auf den Autobus wartet oder auf etwas anderes. Das heißt, so muss das bei Jesus halt auch gewesen sein. Und jetzt fragen die Schriftgelehrten Jesus, was muss mit dieser Frau geschehen? Jetzt sage ich ihnen, das ist keine Informationsfrage, denn die haben das gewusst. Die sind ja die Schriftgelehrten, sondern es ist eine klassische Fangfrage. Sie wollten Jesus eine Falle stellen. Denn sie wissen, was immer Jesus darauf sagt, es ist zu seinem Nachteil. Es gibt zwei Möglichkeiten. Der eine ist, dass er sagt, ja, ich habe gehört, das ist eine Ehebrecherin, die zerstört nicht nur eine Familie, sie zerstört auch die Weitergabe des Glaubens. Sie gehört, wie Moses gesagt hat, gesteinigt. Wenn er das sagt, hätte das Volk gesagt, schade, er ist so wie alle anderen. Das sagt ja die anderen auch. Er ist doch nicht anders wie die anderen. Wenn er umgekehrt jetzt sagt, die zweite Möglichkeit, ja, ich weiß, es ist eine Ehebrecherin, aber ihr müsst wissen, wie die aufgewachsen ist. Kein Vater, ohne Liebe, was bleibt übrig? Wenn er in diesen Unschuldswahn verfällt und sagt, ihr müsst sie heute vergeben und so weiter, ja, dann weiß das Volk, Moment, er stellt sich gegen Mose. Und ich muss Ihnen sagen, nach 2,5 Jahren Predigttätigkeit Jesu war Moses immer noch die Autorität im Judentum schlechthin. Wenn er sich gegen Moses gestellt hätte, hätte das Volk gesagt, schade, wir haben gedacht, er ist einer von uns. Aber wenn er sich gegen Moses stellt, dann kann er nicht zu uns gehören. Und sie hätten sich von ihm abgewandt. Was immer Jesus gesagt hätte, es wäre zu seinem Nachteil. Aber ich muss Ihnen sagen, Sie wissen ja, es kommt ganz anders. Und wie es kommt, das hat unsere Religion groß gemacht und unseren Glauben heilig. Denn Jesus gibt diese Frage zurück und sagt, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Er stellt nicht das Gesetz Mose außer Kraft. Er sagt auch nicht, ihr gehört verziehen. Sondern er gibt die Fragen zurück und sagt, wer von euch ohne Schuld ist. Da erinnere ich mich an Papst Franziskus, als er einmal gesagt hat, wer bin ich denn, dass ich über andere urteilen könnte, dass ich andere verurteile. Da habe ich mir gedacht, siehst, der kennt die Bibel auch. Denn das ist genau dieses Zitat, das hier Johannes einfach meint. Dass er diese Frage zurückgibt und hat gesagt, wer sind wir, dass wir diese Frau verurteilen? Und jetzt macht Jesus etwas, ich sage Ihnen, eines der schönsten Bilder unseres christlichen Gottes. Er bückt sich jetzt und zeichnet etwas in den Sand. Theologen haben immer schon Abhandlungen geschrieben, was mag er in den Sand gezeichnet haben, welchen Hochheitstitel, welche Zusatzoffenbarung. Ich sage Ihnen, es ist nicht wichtig, was Jesus in den Sand gezeichnet hat, sondern es ist wichtig, dass er gezeichnet hat. Ich zeige Ihnen, was passiert, wenn man in den Sand zeichnet. Wenn man in den Sand zeichnet, dann bückt man sich, schaut zu Boden und wendet den Blick von den Leuten eben ab. Das heißt, Sie haben hier ein Bild für Gott, dass er es nicht auskostet, wenn Menschen ihre Schuld einsehen. Gott ist kein schadenfroher Gott, dass er sagt, ah, jetzt hat es mir Gott auf Falle gestellt und jetzt gibt es echt Zorn. Er erfreut sich nicht an der Einsicht des anderen, sondern er gibt uns die Möglichkeit, ungeschaut in uns zu gehen und wegzugehen. Schöner kann man nicht Gott beschreiben, als es Johannes hier beschreibt. Und dann schaut Jesus wieder auf und fragt die Frau: Frau, hat dich jemand verurteilt? Und sie sagt: Niemand, Herr. Dann sagt Jesus: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Das heißt, er setzt nicht die Sünde außer Kraft. Aber er hat mit ihr Beziehung aufgebaut. Und ich muss euch eines sagen, wir hören über die Frau gar nichts mehr. Aber ich habe mir gedacht, wie mag es der Frau nachher gegangen sein? Und ich habe mir gedacht, die muss sich ja wirklich gedacht haben, für das, dass sie gewusst hat, was sie für ein Leben führt, muss sie ja vollkommen weg gewesen sein, dass ihr so etwas an Begegnung geschenkt wurde. Dass sie in ihrem Leben einem Menschen begegnet, der so auf sie zugeht, der sie nicht bloßstellt vor allen anderen, sondern der sich fast mit ihr solidarisiert. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat diese Frau von diesem Augenblick an die Seite Jesu nie mehr verlassen. Denn dass sie ein unmögliches Leben führt, hat sie gewusst, das muss man ja nicht sagen. Dass sie aber diese Verzeihung findet, dass sie diesen barmherzigen Jesus findet, das hat sie wirklich überrascht. Und vielleicht war es einer der Frauen, die wenige Zeit später unter dem Kreuz auf Golgatha gestanden sind. Das war die Fähigkeit, die Jesus gehabt hat. So hat christlicher Glaube die Welt erobert. So hat christlicher Glaube von den Herzen der Menschen eben angefangen, sie im Herzen zu erfassen. Das hängt natürlich mit der unglaublichen Begabung Jesu Christi einfach zusammen. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten, wie Jesus den Menschen einfach begegnet ist. Und ich muss Ihnen sagen, das erste Erkennungszeichen des Christentums war nicht wie heute das Kreuz. Heute ist das Kreuz das weltweite Logo des Christentums. Das erste Erkennungszeichen des Christentums im ersten Jahrhundert war der gute Hirte. Der Hirte mit dem Schaf. Und wenn Sie auf die Plakate schauen vom Jahr der Barmherzigkeit, dann haben Sie dieses Symbol einfach drauf. Natürlich aus der Welt genommen, wie es halt damals war, zur Zeit Jesu. Eine Agrargesellschaft, aber ein Hirte, der ein Schaf im hat, und jeder kennt diese weltberühmte Geschichte, wo eben bei Lukas berichtet, wie ein Hirte 100 Schafe hat. Und als er am Abend die 100 Schafe in den Stall treibt, kommt er drauf, es sind nur 99 und ein Schaf fehlt ihm. Und jetzt lässt er diese 99, die ja schon im Stall sind, die ja schon behütet sind, lässt er jetzt im Stall sein und sucht das Hundertste. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich Schafhirte wäre und ich hätte 100 Schafe und ich würde die am Abend in den Stall treiben, ich denke mir, es sind eh so viel. Es darf mir gar nicht auffallen, das als Feld. Das ist übrigens der Unterschied zwischen Jesus und mir, einer der vielen. Das heißt aber, ihm ist aufgefallen, dass ein Schaf fehlt. Und er lässt die 99 in Sicherheit und geht das 100. Schaf suchen. Ich muss Ihnen sagen, das ist eine Frohbotschaft. Wenn Sie sich einmal als das 100. Schaf fühlen, wenn Sie sagen, ich bin eh nicht das 100., dann passt die Geschichte nicht für Sie. Aber irgendwann mal ist jeder das 100. Schaf, das er verloren geht. Und Jesus hat das 100. Schaf gesucht. Und er hat es gefunden. Und wissen Sie, was er dann gesagt hat? Er ist dann zu den Freunden gegangen, hat alle zusammengerufen, hat gesagt: Freut euch mit mir. Ich habe das 100. Schaf, das verloren war, gefunden. Ich denke mal, das war eine Frohbotschaft. Natürlich, die 99, nicht, dass er die im Stich gelassen hat, die waren im Stall in Sicherheit. Weißt du, so wie die Hardcore-Katholiken, die sind eh schon alle katholisch. Aber die halt noch herumirren. Das 100. Schaf. Und Lukas setzt sogar noch einen theologischen Schluss an, den ich Ihnen auch sagen muss, weil er gar nicht so leicht zu verstehen ist. Da heißt es: Und ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der zurückkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Na, das sitzt. Das heißt, da haben sie vor der Krieg, wenn sie einmal gesündigt haben, das umkehren können. Wenn sie nie gesündigt haben, gibt es gar keine Umkehr. Das heißt, das sind unglaubliche Beispiele der Heiligen Schrift, die auch den christlichen Glauben uns ganz neu wieder darstellen. Der Papst war es, der mit dem Jahr der Barmherzigkeit den Blick auf solche Geschichten einfach lenkt. Auf die, die zu kurz gekommen sind, die in der Sünde verharren, die also in der Welt nicht vorkommen, die Verlierer in der Welt. Und weil ich zuerst über die Barmherzigkeit gesprochen habe, können Sie sich jetzt natürlich fragen, ja, wenn es immer über die Barmherzigkeit Gottes spricht, wie verträgt sich das mit der Lehre eines gerechten Gottes? Was gibt es eigentlich für einen Zusammenhang zwischen gerecht und barmherzig? Wir sagen immer, Gott ist ein gerechter Gott. So haben wir es alle gelernt. Das ist er allemal, das ist überhaupt nicht falsch. Aber er ist mehr als gerecht. Er ist darüber hinaus auch noch barmherzig. Und die Barmherzigkeit geht über das Recht hinaus. Es gibt den Sinnspruch, wo die Liebe fehlt, bleibt die Barmherzigkeit. Wenn die Barmherzigkeit fehlt, bleibt die Gerechtigkeit. Wenn die Gerechtigkeit fehlt, bleibt das Gesetz. Es ist schon wahr. Allzu oft bleiben wir beim Gesetz. Aber allein das Gesetz als Maßstab des Lebens zu nehmen, reicht nicht aus. Mit der Barmherzigkeit greifen wir über das Gesetz hinaus. Barmherzigkeit bringt manchmal Göttliches zum Leuchten. Gerecht, gerecht ist Gott allemal. Das versuchen wir Menschen auch zu sein. Aber die Barmherzigkeit hat fast etwas Göttliches. Und wenn wir selbst barmherzig sind, dann haben wir noch mehr Anteil an der Barmherzigkeit Gottes. Der jetzige Bischof Benno Elbs, Bischof von Feldkirch, hat in seinem neuen Buch Im Stallgeruch der Schafe, im ersten Augenblick glaubt man, das ist beleidigend, weil ich bin auch so ein Schaf, gell? Aber es ist ein Zitat des Papstes, das er zu den Bischöfen gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ihr gute Bischöfe sein wollt, müsst ihr so riechen, wie halt eure Leute riechen. Und da hat er das biblische Beispiel der Schafe genommen. Deshalb heißt das Buch auch Im Stallgeruch der Schafe. Wenn ein Bischof nicht riecht in die Schafe, ist er kein guter Bischof. Hat der Papst gemeint, übertragen. Benno Elbs hat ein Büchlein geschrieben, ein kleines, und in dem Büchlein schreibt er unter anderem einen bemerkenswerten Satz. Da schreibt er, wenn es um Menschen geht, um ihre Not, dann werden auch viele Gesetze und Vorschriften relativ und verlieren ihre Bedeutung. Wenn es um Menschen geht, fährt Jesus auch bei Rot über die Kreuzung. Na, das sitzt. Das sagt ein Bischof. Wobei wir uns in der Pädagogik immer bemühen, dass Kinder bei Rot stehen bleiben. Jetzt sagt der Bischof auf einmal, wenn es um Menschen geht, kann man auch bei Rot über die Kreuzung fahren. Da darf Ihnen schon auch das Zitat einfallen, der Mensch, der Sabbat ist um des Menschen da und nicht der Mensch um des Sabbat will. Das sind ja Zitate, die wir immer schon haben, die wir schon immer kennen. Aber so genau nachgedacht habe ich nicht. Da musste ein Papst kommen aus dem fernen Südamerika, der uns auf so etwas zum Beispiel hinweist. Und der das zum Sinnspruch des Jahres der Barmherzigkeit einfach gemacht hat. Es ist ganz unglaublich, welche Bedeutung dieser Papst, also diesen